Liebe Gemeinde, der vorgeschlagene Predigttext erzählt uns auch von einem Lazarus, aber es ist ein anderer Lazarus. Es ist nicht ganz sicher und ausgemacht, ob der Lazarus in unserem Predigttext wirklich gelebt hat oder nicht. Der Lazarus von eben, der Bruder von Maria und Martha, hat wirklich gelebt. Der Lazarus, von dem wir jetzt hören, der ist für manche Ausleger der Bibel auch einer, der wirklich gelebt hat. Und wissen Sie warum? Weil es offensichtlich das einzigste Mal ist, dass Jesus in einer Erzählung oder in einem Gleichnis den Betreffenden, die Person, mit Namen nennt. Sonst heißt es immer ein Mann oder der barmherzige Samariter, aber wir erfahren nie den Namen. Hier erfahren wir von einem den Namen. Aber es ist nicht sicher, ob es nicht doch nur ein Gleichnis ist. Lukas 16, Abvers 19. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und in kostbares Leinen, und er lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber auch ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren. Und er begehrte, sich zu sättigen mit dem, was von dem Tisch des Reichen fiel. Es steht nicht da, dass dieser Wunsch Erfüllung fand, nur er begehrte, sich zu sättigen. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es ist nicht ganz sicher, ob das gut tat oder auch weh tat. Die Ausleger sind sich da nicht einig. Aber die Hunde leckten auch seine offenen Stellen. Es begab sich aber, dass der Arme starb. Und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser taucht und mir die Zunge kühlt, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach: Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und zusätzlich besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, so dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann. Und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach der Reiche: Wenn das so ist, so bitte ich dich, Vater, wenigstens, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus. Denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Aber der Reiche erwiderte: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, dann würden sie sich bekehren. Er sprach zu ihm, der Abraham: Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Liebe Gemeinde, und die Gemeinde wird dafür Verständnis zeigen, dass ich jemanden bestimmten heute Morgen besonders begrüße, liebe Angehörigen der drei Verstorbenen der vergangenen Woche. Das war schon etwas, nach diesen Beerdigungen in der vergangenen Woche zu merken, ach, ausgerechnet am kommenden Sonntag, wo die Angehörigen der Verstorbenen immer eingeladen sind in den Gottesdienst, damit sie merken, wenn hier abgekündigt wird, von welchem Gemeindeglied wir Abschied genommen haben in der vergangenen Woche, und damit sie erleben, dass für sie und die Zeit des Trauerns jetzt, die leben, eine Fürbitte gesprochen wird, dass die Gemeinde an sie denkt und dass sie getröstet werden. Das war schon etwas zu merken, dass ausgerechnet heute, wo wir in der vergangenen Woche dreimal bestattet haben, dieser Predigttext kommt. Und es ist ja so, dass es immer wieder in Trauergesprächen vorkommt. Das war nun bei diesen drei Bestattungen nicht der Fall, obwohl ich sagen muss, bei meinen Trauergesprächen nicht. Eine Beerdigung davon hat mein Amtsbruder gemacht, den habe ich nicht gefragt. Aber auch er erzählt, dass es immer wieder vorkommt, dass man im Trauergespräch auch auf die Frage stößt, wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Oder wo ist sie jetzt? Und ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, liebe Angehörigen und auch natürlich der ganzen Gemeinde, als wir eben das Glaubensbekenntnis gesprochen haben. Natürlich sind wir in der Gefahr, sowas gedankenlos zu tun, aber manchmal ist man ja doch ganz dabei, und nimmt sich vor, ich mache es jetzt ganz wachen Sinnes, jeden Satz, inhaltsvoll. Und da waren wir ja wieder bei diesem Satz. Jesus Christus gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Ich weiß nicht, ob die Älteren unter uns sich noch daran erinnern, wann das war. Ich glaube, so 1950 herum, da hieß es noch, hinabgestiegen, herniedergefahren in die Hölle. Können sich noch ein paar davon erinnern? Einige nicken doch mit dem Kopf. Früher hieß es also mal, hinabgestiegen in die Hölle. Heute in das Reich des Todes, ins Totenreich. Und Sie haben eben auch vielleicht noch im Ohr, dass ich in unserem Predigttext las, der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual. Aber das ist alte Lutherbibel. Und Martin Luther hat nicht immer so ganz genau übersetzt. Sie wissen das, Martin Luther hat schon eine großartige Bibelübersetzung gemacht, das ist ja ganz klar und unbestritten, aber er hat ja auch, das wissen Sie, bei seiner Übersetzung noch einen anderen Zweck gehabt. Er hat dem Volk in seiner Sprache, der damaligen deutschen Sprache, die Bibel geben wollen. Also hat er auch bei dem Übersetzen berücksichtigt, dem Volk aufs Maul zu schauen, wie er sagt. Also schon auch die Umgangssprache von damals. Und da war das Wort Hölle und Totenreich manchmal im selben Gebrauch. Deswegen, weil das so wichtig ist für unseren Bibeltext heute Morgen, ist es erstmal wichtig zu unterscheiden, dass das nicht dasselbe ist. Das griechische Wort, das hier steht, lässt sich genauer übersetzen mit Totenreich. Und das ist der Hades, das griechische Wort Hades. Und Hölle wird mit dem griechischen Wort Gehenna wiedergegeben. Und Totenreich ist der Zustand nach unserem leiblichen und vor unserer Auferstehung zum letzten Gericht. Und der Ort, an dem wir da leben, nach unserem Sterben, wird in der Heiligen Schrift das Totenreich genannt. Jesus war dort auch, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden. Das griechische Wort Gehenna, das für Hölle dann gebraucht wird, meistens, kommt übrigens von einer sehr drastischen Bedeutung. Deswegen möchte ich Ihnen das noch vermitteln. Vielleicht sind Sie schon mal in Israel gewesen und da gibt es das Hinnomstal. Und dieses Tal liegt an der Südseite von Jerusalem und war einmal der Schauplatz der grausamsten aller Götzenopfer. Hier opferten nämlich dem jüdischen Gott abgefallene Israeliten ihre Kinder den Göttern, wie zum Beispiel dem Moloch. Und Gehinnon, das kann auf Hebräisch auch bedeuten Tal des Jammers. Und diese Bedeutung kommt von daher, dass sie sich wirklich ableitet von den Jammerschreien der Kinder, die diese Schreie ausgestoßen haben, wenn sie zum Teil diesen Götzen lebendig geopfert wurden, verbrannt. Und danach ging dieses Wort dann ein als Ausdruck für die ewige Pein, für das ewige Getrenntsein von Gott, für das ewige Verlorensein, für die wirkliche Verdammnis. Und dass Hölle und Totenreich im Neuen Testament unterschieden sind, also Zwischenzustand und endgültiger Zustand, das sehen wir am deutlichsten noch in einem Wort. Damit schließe ich diesen Teil ab, in der Offenbarung. In der Offenbarung im vorletzten Kapitel, im Kapitel 20, steht: Und das Meer gab seine Toten wieder. Also das Meer ist das Völkermeer. Das Völkermeer gab seine Toten wieder und der Tod und das Totenreich, da haben wir es, gaben ihre Toten wieder. Und was kommt jetzt? Was steht noch bevor? Und sie wurden gerichtet, Johannes schaut das, und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken, und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Also hier wird mitgeteilt, dass alle Toten aus dem Totenreich zu einem letzten und endgültigen Gericht herauskommen und hergebracht werden und dann erst zu einem endgültigen Gericht gelangen. Und nach diesem Gericht werden sie in die Hölle oder in den Feuersee oder wie das alles formuliert wird, ewige Pein geworfen. Ja, und in unseren alten Bibelübersetzungen, da wird dann manchmal halt Hölle und Totenreich, wie bei Luther, so etwas durcheinander gebraucht. Aber Sie sind heute Morgen hier, um auch wirklich Auskunft zu haben über Gottes Wort. Und da dürfen wir das schon, müssen wir das auch unterscheiden. Und nun, was lässt sich ein krasserer Gegensatz denken zwischen dem Leben von dem reichen Mann und dem armen Mann? Es war ein reicher Mann und er kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen. Ich möchte nur andeuten, dass diese Worte, die hier im Griechischen stehen für diese Kleidung, die er hatte, das sind die kostbarsten Gewänder, die es damals gab, die teuersten Sachen. Also wirklich der letzte Schrei, und es konnten sich nur die ganz superreichen obere 10.000 leisten. Deswegen möchte ich das auch nicht übertragen auf heute, weil sonst gucken Sie vielleicht vorsichtig an Ihren Marken herunter. Das soll heute niemand sich mit anderen da vergleichen müssen. Aber auf jeden Fall ein Ausdruck von: Ich zeige, was ich mir leisten kann. Und erlebte alle Tage herrlich und in Freuden. Der krasse Gegensatz dazu: ein Armer mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür. Und wir wissen nicht, ob sein Wunsch Erfüllung fand. Er wollte nur vom Überfluss haben. Aber nicht einmal das ist sicher hier, ist es nicht gesagt, dass er es auch bekam. Und nun wendet sich das Blatt. Nach dem Sterben ist alles anders. Es begab sich, der arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Haben Sie schon mal die alten Bilder gesehen, der alten Maler, zum Beispiel Hieronymus Bosch, wie die Engel die Gläubigen tragen? Den gläubigen Menschen stehen auch in diesem Moment Gottes Engel zur Verfügung. Damals wie heute. Der Ausdruck Abrahams Schoß ist natürlich nicht ganz wörtlich zu nehmen, weil das ist ein Ausdruck für Geborgenheit für die Israeliten, weil Abraham ist der Stammvater. Und Abrahams Schoß, das heißt Geborgenheit. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun im Ort der Qual war, hob er seine Augen auf und sah Lazarus von Ferne. Und Abraham, liebe Gemeinde, haben Sie nicht auch schon auf diese Traueranzeigen studiert? Am Samstag habe ich dann mal wieder reingeguckt und so oft steht drin, Ruhe, Frieden. Und ich muss heute Morgen sagen, um der Wahrheit willen, und wehe mir, wenn ich die Wahrheit nicht sage. Das ist nicht wahr. Nicht für alle. Er hob seine Augen auf in seiner Qual. Es war so eine Qual, und das eben nicht erst in der Hölle, sondern schon im Totenreich, direkt nach dem Sterben, dass er sagte, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er wenigstens die Spitze seines Fingers ins Wasser taucht und mir die Zunge kühlt. Ich leide Pein in dieser Flamme. Liebe Gemeinde, nach bestem Wissen und Gebet und theologischem Studium, bitte stellen Sie sich nicht vor, das, was Sie aus mittelalterlichen Bildern kennen und was für viele Menschen heute noch ein Grund ist, man konnte es letztens im Fernsehen wieder sehen, gegen Gott zu sein, gegen die Kirche zu sein, als wenn Gott einer wäre, der Freude daran hätte, die Menschen zu quälen nach dem Tod. Damals gab es nämlich Bilder, Sie kennen die doch alle auch, oder? Wo man dann so Kochtöpfe gemalt hat, riesige Bottiche, wie bei den Menschenfressern. Und dann saßen die armen Verdammten da drin und rings um den Bottich herum züngelten die Flammen und die Dämonen von links und rechts mit Dreizack und schlimmen Foltergeräten haben sie gequält. So hat man gemalt, um auszudrücken, die Pein in diesen Flammen. Aber das führte dann auch dazu, dass eben das irgendwann nur noch für lächerlich gehalten werden konnte. Und so ist es doch auch, oder? Glauben Sie mir, mit Zittern und Zagen sage ich hier in einer Gemeinde, der das wirklich ernst ist mit dem Wort Gottes und mir auch, das ist doch hier nicht so gemeint, sondern hier ist gemeint, ich leide Pein in diesen Flammen. Das heißt, das ist ein unerträglicher Zustand zu erkennen, ich habe mein ganzes Leben falsch gelebt. Ich habe völlig falsche Maßstäbe gehabt. Ich habe mich nur um mich gedreht und um meinen Reichtum und nicht um den anderen und erst recht nicht um Gott. Und das ist die falsche Reihenfolge. Die falsche Reihenfolge ist, ich denke an mich und dann ein bisschen an den anderen und ganz am Schluss vielleicht mal ein bisschen an Gott, aber den lasse ich eigentlich einen guten Mann sein. Und wenn ich das erkenne, dass es eigentlich das ganze Leben lang hätte andersrum sein müssen. Zuerst Gott und dann zuerst Gott und dann der andere und am Schluss erst ich. Das ist die richtige Reihenfolge. Der Erfinder von McDonald's wurde gefragt, ich habe es nur gehört, ich weiß es also nicht, ob es ein bisschen Legende ist dabei, aber nehmen Sie es als ein Beispiel für die heutige Zeit. dass das ja heute noch genau dasselbe Problem ist. Der wurde gefragt, was hat für Sie den höchsten Stellenwert? Und da hat er gesagt, wisst Sie, Gott, meine Familie und McDonald's Hamburger. Und wenn ich ins Büro gehe, dann drehe ich die Reihenfolge um. Wir hoffen mal alle, dass er es so im Spaß gesagt hat. Aber das sind wir. Das sind wir heute. Und nun muss er diese Pein erleben. Das heißt, es ist eben nicht wahr, was auf den Traueranzeigen steht. Ruhe und Frieden und nun hast du deine Ruhe. Es ist nicht wahr, sondern jetzt ist er in der Pein, schon im Totenreich, er ist also nicht bewusstlos. Er hat also ein klares Bewusstsein, wo er sich befindet. Er erkennt sogar verschiedene Kategorien. Hier ist das, da drüben ist ein ganz anderer Zustand, dazwischen ist eine Kluft. Liebe Gemeinde, nehmen Sie Jesus ernst, dann glauben Sie doch auch nicht nur an Jesus, sondern dann glauben Sie doch auch, dass Jesus recht hatte, wenn er die Welt und das, die unsichtbare Welt, deutete und uns davon erzählt. Richtig Christ sein heißt eben nicht nur an Jesus glauben, sondern auch glauben wie Jesus. Und das heißt auch in einem Weltbild leben wie er. Und ich brauche genauso wie Sie, obwohl ich es berufsmäßig mehr gewohnt bin, eine Überwindung davon zu reden. Ich wünschte, wie Sie, dass das nicht wahr ist, was hier steht. Ich wünschte es doch wie Sie. Und doch sind wir es der Wahrheit schuldig, des absoluten, der absoluten Wahrheit des Wortes Gottes, dass wir davon nicht schweigen. Es gibt das Verlorensein. Und wenn das hier schon der Ort der Qual ist, im Totenreich, für die, die ohne Gott gelebt haben, wie stark wird es dann erst sein nach dem letzten Gericht? Weil das ist ja noch ein vorläufiger Zustand hier. Und Abraham sprach, denke, Sohn, dass du Gutes empfangen hast in deinem Leben, Lazarus dagegen Böses. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Es gab Ausleger, die haben gesagt, dieser Text, und hoffentlich machen es viele Kollegen heute Morgen, die den Predigttext gewählt haben, nicht so um uns herum in Deutschland hier, und sagen und fallen, tappen in die Falle, die ich wirklich eine Falle nennen würde. Es gab Ausleger, die haben gesagt, weil hier nichts steht davon, dass dieser Mann böse Dinge getan hat, der Reiche. Deswegen kann dieser Text nur so gemeint sein, dass Reichtum an sich verwerflich ist, böse ist und Armut gut. Weil es steht nur da, es war ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur, kostbares Leinen, lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Der hat vielleicht alle Gebote gehalten, oder? Also hier steht jedenfalls nichts davon, dass er böse Dinge getan hat. Können wir daraus schließen, wie es viele Ausleger über diese Stelle getan haben, dass Reichtum böse ist, Sünde ist und Armut Gott gewollt? Ich glaube nicht. Ich möchte Ihnen einen anderen Weg weisen. Ich glaube, dass wir durch diesen Text wieder einmal erkennen müssen, dass eben Schuld nicht nur dadurch entsteht, dass wir Böses tun, sondern auch, indem wir Gutes unterlassen. Der Reichtum bei dem Reichen war nicht das Böse. Aber er hat nicht gesehen, was ihm vor den Füßen lag, also buchstäblich, wörtlich vor den Füßen lag, nämlich der Arme. Dem kann man sich doch nicht entziehen. Es war ein Armer, der lag vor seiner Tür, voll vor Schwüren. Andere Übersetzungen sagen, dass man ihn regelrecht vor die Tür gelegt hat. Also mit der Hoffnung, wir haben selber nichts, dass wir ihm helfen können. Aber dieser reiche Mann, der wird ja wenigstens vom Überfluss von seinem Tisch ihm helfen, dass er wenigstens überlebt. Die notwendigsten Nahrungsmittel und die notwendigste Medizin zukommen lassen. Nichts ist passiert. Also, wir werden nicht nur schuldig durch das, was wir tun, sondern auch, wenn wir etwas Gutes sehen, zu tun und tun es nicht. Steckt das nicht auch in dem Wort Schuld? Ist das nicht ganz ernst heute Morgen? dass in dem Wort Schuld nicht nur steckt, was wir Böses tun, und damit trösten sie sich doch alle. Ich habe nichts Böses getan, ich habe meine Ehe nicht gebrochen, ich habe niemanden umgebracht, also komme ich in den Himmel. Reicht nicht, liebe Gemeinde, reicht nicht. Du hast auch Gutes unterlassen. Und das macht dich auch schuldig. Ich habe Gutes unterlassen und das macht mich schuldig. Und dafür muss ich Gott auch um Vergebung bitten. Und das bedeutet hier, glaube ich, dass wir uns also auch merken müssen, wir werden nicht nur schuldig durch das, was wir tun, sondern auch durch das, was wir schuldig bleiben zu tun. Das steckt doch in dem Wort auch drin. Und nun eine ganz, ganz moderne Stelle am Schluss. Unglaublich aktuell. Der reiche Mann spürt, das hier, das ist für mich endgültig. Es besteht eine Kluft. Ich komme nicht mehr dahin. Ich komme nicht mehr hin. Aber wenigstens jetzt ist es ein bisschen spät, nicht wahr? Aber jetzt denkt er an die anderen. Merken Sie es? Jetzt denkt er wenigstens an seine Verwandten. Schickt doch wenigstens zu meinen 5 Brüdern. Die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Und Abraham sagt, unglaublich lapidar, unglaublich, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Und jetzt ganz modern, ganz aktuell, ein 100%ig gegenwärtiger Text, Gegenwartstext. Der Reiche sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen geht, dann würden sie sich bekehren. Wenn sie so eine Sensation erleben würden, wenn sie wirklich aus der unsichtbaren Welt einen großen Kick erleben würden, wenn sie was haben würden, was wirklich prickelt, ein Wunder, ein großes Zeichen, was sie so total beeindruckt, das würde sie bekehren. Und Abraham bleibt ganz fest und sagt, nein, hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden Sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Und das, liebe Gemeinde, das ist ernst für uns. Weil wir auch, ich auch, wir ringen darum, wie kriegen wir die Leute dahin, dass sie Gottes Wort hören. Und wir meinen alle heutzutage, wir müssten doch als Kirche irgendwie exotisch oder so etwas Großes aufziehen, dass die Leute überhaupt noch hinhören. Und hier ganz lapidar, hören Sie Mose und die Propheten nicht. Für was steht das? Für das ganze Alte Testament. Erinnern Sie sich an die Geschichte von der Verklärung Jesu, da tauchen Mose und Elia auf. Also die symbolischen Figuren für das Gesetz und die Propheten. Und sie unterhalten sich, waren auch im Totenreich, sie unterhalten sich mit Jesus Christus. Sie haben also alles mitgekriegt, was mit den Jüngern und Jesus war, über das Ende, das er nehmen sollte in Jerusalem. Und die große heilsgeschichtliche Bedeutung des Todes Jesu. Und hier wieder, die Vertreter des Gesetzes und der Propheten, das ganze Alte Testament gilt. Es ist Gottes Wort. Was über die Schöpfung steht, was über den Fall steht, alles ist absolut wahr. Und in der Schule hört man die Lüge. Du kommst nicht aus der Ursuppe. Du bist geschaffen von Gott und hast deswegen eine unglaubliche Verantwortung. Und deswegen müssen wir auch wieder den Mut haben. Und wir brauchen uns intellektuell nicht dafür zu schämen, von der modernen Wissenschaft her und so, dazu zu stehen. Die Bibel ist das absolute Wort Gottes. Nicht nur so eine soziologische Durchschnittsnorm, also die 10 Gebote, naja, da kann man doch selber drauf kommen, dass man sich so und so verhält in dieser Gesellschaft. Nein, die Bibel und die 10 Gebote sind das absolute Wort Gottes. Das fließt direkt aus dem Charakter Gottes. So ist Gott. Und wenn man so lebt, wie es die Bibel sagt, dann entspricht man dem Wesen Gottes. Deswegen soll man sich nicht scheiden lassen. Deswegen soll man nicht stehlen. Deswegen soll man nicht morden. Deswegen soll man keine anderen Götter haben. Weil das entspricht unserer Bestimmung und so werden wir letztlich auch glückliche Menschen. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir diesen letzten Satz mitnehmen. Das ganze Gleichnis, habe ich gelernt in der Vorbereitung für heute, ist vielleicht nur deswegen erzählt. Dass Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten, denen er dieses Gleichnis erzählt, sagen will, das Wort Gottes gilt. Und ich, Jesus, bin das Wort Gottes in Person vor euch. Und deswegen habe ich in der Lesung auch die Geschichte von dem Lazarus gelesen, weil, das sage ich zum Schluss, hier wird ganz deutlich, dass das wahr ist, was hier steht. Zweifeln Sie nicht ein bisschen, dass das wahr ist, was hier steht? Also ich habe es ehrlich getan. Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden Sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten aufersteht. Das macht doch Eindruck, oder? Aber es gibt eine Geschichte schon in der Bibel, da sehen wir, die blieben hart, die blieben bei ihrer Meinung. Sie haben sich nicht vor Gott gebeugt, sie sind nicht umgekehrt. Sie haben weiter daran festgehalten, diesen Jesus abzuschaffen, anstatt sich vor ihm zu beugen. Und das ist die Geschichte von der Auferweckung dieses anderen Lazarus. Deswegen war das vorhin in der Lesung. Sie haben die Wunder Gottes gesehen. Sie haben also eine momentane Vollmacht erlebt. Sie haben eine Sensation erlebt, wenn das keine Sensation war. Ich muss mich fast überwinden, heute Morgen hier zu stehen und Ihnen zu lesen, was da steht, dass er schon 4 Tage im Grab war und schon gestunken hat. Wenn das keine Sensation ist, dass so jemand wieder rauskommt. Und wissen Sie, wie es endete? Wissen Sie es noch? Die Pharisäer und Schriftgelehrten blieben dabei. Sie haben gesagt, vielleicht eine dämonische Quelle. Ja? Sie haben ja auch vorher schon gesagt, vielleicht treibt er den Teufel mit dem Teufel selber aus. Als wenn der Teufel und das sein Heer mit sich uneins sein könnten. Also wer Jesus ablehnt, wird auch unlogisch, wird auch dumm im Kopf. Wer nicht glaubt, wird immer auch kopflos. Aber sie haben gesagt, wenn jetzt alle ihm nachfolgen, wir verlieren ja unsere Macht, unseren Einfluss noch völlig, wir Schriftgelehrten in diesem Land. Und so ist es auch heute. Der Mensch möchte nicht einmal durch Wunder umkehren. Denk doch an die vielen Wunder, die geschehen sind. Denk an die Heilungen. 10 hat er geheilt und nur einer, der umkehrte. Also das ist es nicht. Und deswegen auch wir, die wir meinen, wir müde gewordenen Christen, geht es Ihnen nicht auch so? Es müsste mal wieder was Geniales passieren, mal wieder so einen richtigen Kick geben für meinen Glauben. Ich müsste mal wieder so ein richtiges Wunder erleben, dass ich wüsste, es ist wahr. Falsch. Das hier genügt. Und wir haben heute nicht nur das Alte Testament, wir haben das Ganze. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das heißt, wir, die wir Jesus nicht mehr sehen können, die wir seine Wunder nicht mehr sehen können, die wir aber das ganze Wort über ihn haben, das Ganze, was wir brauchen, ist genug. Haben Sie es schon mal ganz gelesen? Von vorn bis hin? Wir sind von ihm selig genannt. Das ist genug. Und diese Worte werden nicht vergehen. Himmel und Erde werden vergehen. Diese Worte nicht. Und deswegen müssen wir aufgrund dieser Botschaft heute Morgen, wir müssen einsehen, dass wir wirklich zu wenig lesen, zu wenig tief in uns aufnehmen, zu wenig Stille suchen, um das hier in uns aufzunehmen und da drin wirklich Bescheid zu wissen. Das ist das Wort Gottes. Das hat einen unglaublichen Wert, um sich heute zurechtzufinden und nicht auf Sensationshascherei und Effekthascherei reinzufallen. Das ist das, was bleibt. Die großen Sensationen, die kommen und gehen. Das hier ist das Bleibende für dich und für mich. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.